wie gesagt, ich sollte ich noch eben kurz einige Fragen beantworten, die heute Mittag gegeben wurden, aber wir hatten keine Zeit mehr, sie zu beantworten. Die erste ist, haben die 153 großen Fische in Johannes 21, Vers 11, und das Nichtzerreißen des Netzes eine geistliche Bedeutung? Wenn ja, welche? Wenn ich mit dem letzten anfange, dass das Netz nicht zerriss, deutet an auf den Zustand im tausendjährigen Reich, wovon dies ein Bild ist. Wir wissen das erste Mal, das war im Anfang der Dienste des Herrn Jesus, der Herr auch zu Petrus sagte, sollte das Netz an der rechten Seite auswerfen. Und er kamen so viele Fische rein, dass das Netz zerriss, sodass nicht alles an Land gebracht werden konnte. Das ist ein Bild von dem Zustand jetzt. Und auch damals, als der Herr auf Erden kam. Wir werfen, das Netz wird ausgeworfen in de Völkerwelt. Und viel wird eingezogen, aber das Netz zerreißt. Das Werk ist nicht vollkommen. De Feind kann Einbrüche machen. Und nicht alle, die Netz kommen, werden sicher in den guten Gefäßen gebracht. Aber im tausendjährigen Reich wird das anders sein. Dann ist Satan gebunden und der Herr selbst ist auf dieser Erde, sodass was in seinem Namen geschieht, wirklich vollkommen sein wird. Dann als zweite ist die Frage, was ist die Handschrift in Satzungen in Kolosser 2, Vers 14? Ich will es even lesen, wie es genau steht, zodat we genau sehen, wie es daar steht. Kolosser 2, Vers 14 geht es drüber. 2, Vers 14 natuurlijk, ja. Als er ausgetilgt die ons entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die wider ons war, hadden sie auch aus der Mitte weggenommen. Indem er sie an das Kreuz nagelte, als er die Fürstentürme und die Gewalten ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe über sie einen Triumph hielt. Und das ist das Vervolg von Vers 13, und euch, als ihr tot wart in den Vergehungen und in der Vorhaut eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Die entgegenstehende Handschrift, das war erstens das Gesetz. Das Gesetz, was sagte, wie ein Mensch leben sollte als Geschöpf, wie der Schöpfer fordern musste von jedem Geschöpf auf Erden, das er für sich selbst erschaffen hat. Und wir wissen das Resultat, kein Mensch hat das Gesetz gehalten. Ein Sünder kann es nicht halten. Das Gesetz ist an Sünder gegeben, um sie zu zeigen, wie sie sein sollten, als Geschöpfe, aber sie haben die Kraft nicht und das Gesetz gibt es nicht die Kraft. Aber wie auch in Stelle im Neuen Testament steht, das Gesetz ist gegeben, dass die Übertretungen umso größer werden. Das Gesetz fordert heraus, indem es verbot, wachte es den Willen des Fleisches auf, ungerade die Dinge zu tun, die verboten waren. Und zweitens konnte jetzt keiner sich entschuldigen sagen, ich wusste nicht, dass das böse war, denn das Gesetz verbot selbst um zu begehren. Und das hat Christus, ausgetilgt die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die widrig war. Erstens, dat natuurlijk dat was het resultaat des Gesetzes war, alle Übertretungen. Er hat selbst unsere Sünden an seinem Leibe auf dem Kreuze getragen und das Gericht darüber. Zweitens, was speziell auf der Kolosserbrief darstellt, wir sind mit Christus gestorben und wir sind also, und nach Gottes Gedanken haben wir die Strafe erfahren für unsere Taten und für unsere Sünden. Und drittens, weil wir nicht mehr lebendige Menschen sind, mit Christus gestorben, hat das Gesetz nicht mehr zu uns zu sagen. So sagt Römer 7 ausdrücklich. Da gelassen, dass wir nie unter dem Gesetz waren. Das Gesetz war allein an dem Volk Israel gegeben. Dann haben wir in 4, haben wir Gläubigen das Tischgebet an Gott, den Vater, oder an den Herrn Jesus zu richten. Im Allgemeinen ist es das christliche Standpunkt, dass wir beten zu dem Vater. Der Jesus selbst sagt das in Johannes 15 und 16. Aber es gibt Dinge, wo wir zu dem Herrn Jesus beten sollen. Wenn es in Verbindung steht mit dem Dienst, ich habe eine Gabe vom Herrn und er hat mich gerufen, ihm zu dienen, da bin ich an ihn unterworfen und habe ihm zu bitten, was er will, und zu hören nach seinen Aufträgen an mich. Also in Verbindung mit dem Dienst habe ich zu ihm zu beten, der meinem Herrn ist. Und er ist das Haupt der Versammlung. Wenn es also geht um die Versammlung Gottes und alles, was damit in Verbindung steht, dann sollen wir beten zu dem Herrn, weil er der Herr ist. Und auch wenn wir zusammenkommen zu seinem Namen, er da in unserer Mitte ist, als derjenige, der allein Autorität hat. Aber wenn es um unsere persönlichen Dinge geht, also ausgenommen der Dienst und der Versammlung, dann können wir zu dem Vater gehen. Und der Herr selbst sagt, der Vater liebt uns. Und sein der ganze Ziel des Werkes des Herrn Jesus war ja, dass er uns dahin brachte. Als Motto haben wir ja von diesen Abenden, 1. Petrus 3, Vers 18, dass Christus für unsere Sünden gelitten hat, auf dass er uns zu Gott brachte. Das ist nicht genau dem Vater, denn auch Herr Jesus ist Gott. Aber in Johannes finden wir doch, wir sind in das Verhältnis von Kinder zu dem Vater gekommen, aufgrund seines Werkes, nach dem Ratschluss Gottes, wie Römer 8, Vers 29 sagt, die er zuvor erkannt hat, hat er zuvor bestimmt, an den Bilden seines Sohnes gleichförmig zu sein, zodat er, de Sohn, de Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Da ist es also der Mensch als Herr, der Herr als Mensch, und wir sind seine Brüder, er der Erstgeborene, doch unser Bruder, wir seine Brüder, alle zusammen, Söhne, Kinder von dem Vater, die alle zusammen Abba Vater nennen. Und so ist es also, das christliche Vorrecht zu dem Vater zu beten. Allein, wir wissen, und dat besonders Kinder, normaal beten die zu dem Herrn Jesus. Und es ist normaal, dass auch Eltern, die eben erst Frieden mit Gott gefunden haben, normaal beten zu dem Herrn Jesus. Da kommt eine bestimmte Reife in der christlichen Wahrheit bei, um wirklich zu sehen, was unser Verhältnis ist, und zu dem Vater zu beten. Und da kommt dies eine bei, da ist kein Nacheifer zwischen dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Die kennen, wer wir sind. Ich habe oft gesagt, das Wort aus Psalm 103, Herr, du weißt, was ich bin, wovon ich gemacht bin. Du kennst meine Schwachheit, ich sehe nicht in alle Dingen am selben Moment klar, was ich tun sollte. Und er trägt Rechnung mit unserer Schwachheit. Und wie gesagt, es gibt kein Nacheifer zwischen dem Vater und dem Sohn. Sie sind vollkommen eins miteinander und nehmen auch das in unsere Liebe, in ihre Gnade an, wenn sie unsere Schwachheit sehen. Aber das Vorrecht ist von Christen, dass sie sich zu dem Vater wenden, als Kinder, Söhne kann man auch sagen, von dem Vater. Und dann wird gefragt, sind wir Kinder des neuen Bundes, in Verbindung mit Apostelgeschichte 3, Vers 25, wo Petrus zu den Juden spricht, und dann sagt, dass so etwas, was hier ausgedrückt wird, dass sie Kinder von dem Bund sind, die Gott ihren Vätern verheißen hat. Da wird gesagt in Vers 25, ihr seid die Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott unseren Vätern verordnet hat, indem er zu Abraham sprach, und in deinem Samen werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Aber das wird nicht zu uns gesagt, das wird gesagt zu den Juden in Israel. Es ist die Ansprache von Petrus in der Tempel, nur kurz nach der Ausgießen des Heiligen Geistes in Jerusalem, also nur Juden waren da, selbst Ungläubige meist. Dazu sagt Petrus, ihr seid die Söhne der Propheten, und wie gefeiert weiter, und des Bundes, den Gott unseren Vätern verordnet hat. Wir wissen, in Jeremia 31 sagt Gott, spricht Gott über den neuen Bund, die er mit dem Volk Israel schließen wollte. Sie gehörten zu dem Volk Israel. Und der neue Bund wird mit Israel geschlossen werden, nicht mit uns. Wir sind Kinder des Vaters, nicht mit welchem er kein Bund schließt. Das ist zwischen einem König und seinem Volke. Es wird ein Bund geben zwischen dem Herrn Jesus und sein Volk Israel. Aber wir sind Kinder, Brüder des Herrn, damit schließt man kein Bund. Der Bund allein mit dem Volk Israel für ihr Sein hier auf Erden. Sodass wir nicht sind Brüder, Kinder von dem neuen Bund, das sind nur Israel. Ich muss dabei eben eingehen dann, wenn es auch Zeit kostet, über was der Herr sagt, wenn er das Abendmahl einsetzt, dass dies ist das Blut des neuen Bundes, das für euch vergossen wird. Und in der Evangelien ist das klar, er spricht da zu den Jüngern, die alle gläubige Juden waren. Und auch noch nicht mehr, die waren noch kein Christ. Da könnten sie erst werden, nachdem der Herr das Werk vollbracht had, und der Heilige Geist niedergekommen war, om in sie zu wonen. Denn de inwoning des Heiligen Geistes, Macht des Geistes, macht einen Gläubigen zu einem Christen. Aber in 1. Korinther 11, Vers 23, wiederholt der Apostel das und sagt: Ich habe von dem Herrn empfangen, auch wieder, das ist das Blut des neuen Bundes. Aber das kommt, weil die Segnungen des neuen Bundes, was hier geistliche Segnungen betrifft, onze taal schon ziet. Wat zijn die Segnungen des neuen Bundes voor Israel? Jeremia 31 sagt: Gott würde ihre Sünden nicht mehr gedenken. Gott würde sein Wort, da sein Gesetz, in ihre Herzen, ihr Gewissen schreiben. Nun, das haben wir, sind wir auch. Wir sind, unsere Sünden sind vergeben. Wir sind in ein neues Verhältnis mit Gott gebracht worden. Wir haben, 2. Korinther 3 sagt zu uns, ihr seid den Brief Christi geschrieben, nicht mit Tinte und so weiter, aber durch den Geist des lebendigen Gottes. Auch in uns ist nicht das Gesetz, aber das Wort Gottes, der Ausdruck von Gott geschrieben, wir haben das Leben Gottes empfangen und sind so, insoweit unser praktisches Leben davon beherrscht wird, ist unser praktisches Leben die Offenbarung Gottes, geschrieben für Menschen und gelesen von alle Menschen. Sodass es doch wahr ist, was da steht, das Blut des neuen Bundes, nicht der Bund für euch, aber spricht zu uns, dass wir jetzt schon die geistlichen Segnungen haben, die Israel später hat. Nur wir noch weitaus mehr. Wenn wir dann jetzt zu unserer Gegenstand zurückkehren, möchte ich noch eben die Versen lesen, die wir dann Mittwochabend gelesen haben und worüber wir nicht sprechen konnten. Johannes 3, von Vers 12. Laten we aanvangen bij vers 11. Waarlijk, waarlijk, ik sage dir, wir reden wat wir wissen en zeugen wat wir gesehen haben. En onze Zeugnis nehmt ihr niet an. Wenn ich euch das Ehrliche gesagt habe en ihr glaubt niet, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? En niemand is hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und gleich wie Moses in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss der Sohn des Menschen erhöht werden, auch dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Wir haben hier also, dass erstens der Herr sagt, wir sprechen, was wir wissen. Das heißt, was er sagte, war Wahrheit, die Wahrheit Gottes. Er war ja selbst die Wahrheit. Er und später der Heilige Geist, Gott der Heilige Geist, der nach dieser Erde kam, die nach 1. Korinther 2 die Tiefen Gottes kennt, hat geoffenbart, was kein Mensch wusste oder wissen konnte, was kein Ohr gehört und kein Auge gesehen hat und was im Herzen eines Menschen nicht aufgekommen ist, das hat Gott bereitet für die, die ihm lieben, und uns hat es geoffenbart. Und der Apostel sagt, dass er diese Offenbarung bekommen hat und dann noch überdies geistliche Worte empfangen hat von dem Heiligen Geist, um mitzuteilen in menschliche Worte, was diese Dinge waren. Es gab keine Worte, die besonders für dieses Ziel geeignet waren. Denn der Mensch kannte die Dinge nicht. Und der Mensch hat nur Worte voor die Dinge, wofür er Worte braucht. Es gibt keine Worte voor Dinge, die unbekannt sind bei Menschen. Aber der Heilige Geist hat dann Worte genommen, und die bekannt waren, aber daarin neue Eindrücke gelegd, eine neue Bedeutung gegeben, und geistliche Bedeutung, womit ausgedrückt wurde, die Dingen, die kein Mensch wusste, aber die er offenbarte. Und die wir jetzt verstehen können, wenn wir die Worte, die der Heilige Geist gibt, verstehen. Das heißt, wenn uns klar wird, welche geistliche Bedeutung er in jedes Wort niedergelegd hat. Und in demselben Kapitel schreibt der Apostel dann auch, inspiriert von dem Heiligen Geist, wir haben den Geist Christi, wir haben den Sinn Christi und wir verstehen es. Der natürliche Mensch, der Mensch, der durch seine Seele charakterisiert wird, versteht nie die Dinge, die des Geistes sind und er kann es nicht verstehen, denn es muss geistlich verstanden werden. Aber der geistliche Geist, wo der Heilige Geist also inwoont und nicht allein inwoont, aber zijn ganzes Wesen charakterisiert. De volkomene Leitung hat in seinem Herzen, seine Gefühle, seine Einsicht, der versteht die Gedanken Gottes, die in das Wort niedergelegd sind, wobei Dinge geoffenbart werden, die ein Mensch aus zichzelf nicht weiß. Er hat sie selbst nicht bedacht, selbst nicht gehört, nicht gesehen, nichts, die neue Dinge. So er und der Herr Jesus haben uns die Gedanken Gottes gegeben. Der Herr Jesus spricht über zichzelf. Wir wissen, was wir sagen und auch verkünden, was wir gesehen haben. Und dabei, dann nennt er zichzelf der Sohn des Menschen, der im Himmel woont. Der also jetzt mit Nicodemus sprach, war im selben Moment im Himmel. Und im selben Moment konnte Nicodemus sagen, was er dort im Himmel sah und was er dort im Himmel hörte. Ja, dat wunderbare van zijn persoon waar. Er was mens auf Erden. Und in dezelfde tijd war de eeuwige God. Der allomgegenwärtig war, allgegenwärtig. Aber der auch im Himmel war. Wir können zelfs niet sagen, dass der Jezus den Himmel verlassen hat. Wir tun es oft, weil wir keine Worte haben, ons genau auszudrücken. Er hat den Himmel niet verlassen. We kunnen niet zeggen, waar niet meer im Haus des Vaters. Er war der ewige Gott. Aber is mens geworden und als solche woont auf Erden. Doch war in dezelfde tijd im Himmel. Und in dezelfde tijd im Haus des Vaters. Wie auch in Johannes 1, vers 18 steht, der eingeborene Sohn, dem Schoß des Vaters ist. Immer also in der unmittelbare Nähe des Vaters. Ja, aan dem Herzen des Vaters, auch als Mensch auf Erden. Das ist natürlich kein geografischer Platz des Schoß des Vaters. Es meint immer in unmittelbare Gemeinschaft mit ihm, an seinem Herzen, sodass er wusste, was der Vater in zichzelf war, so wie er es allein wusste, denn er war der eingeborene Sohn. Er allein kannte den Vater als Vater. Nun sagte, wir sprechen. Ich habe irdische Dinge zu dir gesagt. Das war die Wiedergeburt. Und wir können sagen, Buße. Wiedergeburt und Buße sind geistliche Dinge, aber sind irdische Dinge. Auch ein gläubiger Jude, wenn jetzt ein Jude Buße tut und im Glauben dem Herrn Jesus annimmt, ist er kein Jude mehr, sondern ist ein Christ geworden. Aber die Gläubigen vom Alten Testament, auch vor Abraham, Abel und Henoch, und die Gläubigen nach der Entrückung, ihr ewige Zustand wird auf der Erde sein. Ja, es ist zwar die neue Erde, die wir in Offenbarung 21 haben, aber nicht im Himmel. Das Vaterhaus ist der Segen für die Kinder. Die Kinder, die nach Epheser 1 auserwählt sind, vor grundlegende Welt. Aber nicht alle Gläubigen sind auserwählt vor grundlegender Welt. Wenn wir Offenbarung 13 lesen, dann lesen wir über das Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet ist. Und wir eingeschrieben sind, die von der grundlegenden Welt an dafür bestimmt sind. Und das ist die Stellung von derer, dessen zukünftige Segnung hier auf Erden sieht. Ein wunderbarer Platz von Segen, der neue Himmel, der neue Erde, wo Gott in der Mitte seines Volkes wohnen wird, wo er selbst ihre Tränen von ihren Augen abwischen wird, wo keine Reue, kein Schmerz mehr sein wird, wo er alle Dinge neu gemacht hat. Aber er ist eine Gruppe von Menschen, die einen besonderen Stil empfangen. Das liebe Sagen von Gläubigen, die einen besonderen Stil empfangen. Dass sie die teilen mit dem Herrn Jesus, was er aufgrund seines Werkes als Mensch empfangen hat. Und wir sehen das, dass sie sind diejenigen, von welchen in Römer 8 gesagt wird, in Vers 17, die mit ihm leiden. Wenn wir mit ihm leiden, wird auch mit ihm verherrlicht werden. Das sind diejenigen, die sich mit ihm vereinigen und vereinigt haben in seine Verwerfung auf Erden. Und die darum mit ihm empfangen werden, was er aufgrund seiner Verwerfung und das Werk, was er in seiner Verwerfung vollbracht hatte, gelitten hat. Und das ist der ewige Herrlichkeit. Das sind die Dinge, wovon Johannes 17 spricht, wo der Herr zu dem Vater sagt, ich habe dich verherrlicht auf der Erde, so gib mir nun, Vater, die Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Das war also seine Herrlichkeit als der eingeborene Sohn des Vaters. Die had de Heer niet verloren. Oh ja, er waren nach deze Erde gekomen mens geworden. Er had zich, wie Philipper 2 zegt, entleerd. Aber het konnte niet zijn innere Herrlichkeit zijn. Er had zich entleerd van zijn äußere Herrlichkeit. Er waren niet nach deze Erde gekomen, wie wir ihn beschreven vinden in Offenbarung 1. Wie er in Offenbarung 19 nach deze Erde komt. Met de scherpe zweer uit zijn monden, met füßen als ijzer, ogen wie een vlammen feuers, dan wird jeder angst voor hem hebben. En er wird, we hebben het gehoord deze Woche, die ganze Armee van West-Europa, die mächtigste Armee, die es jemals in de Welt gegeben hat, wird einfach door zijn Wort vernichten. Alle werden getötet werden, met Ausnahme van die twee Anführer. De keizer van West-Europa en de koning van Israël. En die wil die beiden lebendig in de hulle werven. Zo kwamen niet op Erden. Zijn uiterlijke heiligheid had er afgelegd. Er kwam als een klein kind op Erden, voor welke niemand angst te hebben bracht. God was in Christo die welt met zich verzoenend. En als bewijs daarvan kwam hij zo op Erden. Maar er waren de eeuwige God, al deze kleine baby, die daar in de kribbe lag van Bethlehem, trok alle dingen door het woord zijner macht in diezelfde ogenblik. En ook wanneer als mens, als kindlein, volkomen afhankelijk was van de zorgen van Maria, niet schijnbaar, maar werkelijk, in dezelfde tijd moest hij Maria die kracht geven om dat te doen. Das ist das Geheim von seiner Person. Und so die Herrlichkeit, die der Vater ihm gegeben hat vor grundlegging der Welt. Wir können sagen, zijn ewige Herrlichkeit. Want man kann nicht sagen, dass ein Moment gab, waarop der Vater es ihm gegeben hat. Der Herr nimmt nur diese Platz von Unterwürfigkeit an, so wie er in Johannes 5 sagt, dass der Vater ihm gegeben hat, dass er Leben hat in sich selbst. Leben in sich selbst. Er ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Er ist Gottes Sohn, eins mit Gott im Vater. Ich in dem Vater, der Vater in mir. Es ist der Stellung, die er einnimmt. Aber ist der ewige Gott. Und als solche hat er diese Heiligkeit und hat sie nicht verloren. Aber Johannes 17 fragt der Herr sie, um sie als Mens zu empfangen. Was er als der ewige Gott hatte, kann er nicht mit Menschen teilen. In Johannes 14 in Vers 10 sagt er, ich in dem Vater und der Vater in mich, vollkommen eins mit dem Vater. Aber in Johannes 14 Vers 20 sagt er, ich in dem Vater und ihr in mich und ich in euch. Und da haben wir den Unterschied. Er vollkommen eins mit dem Vater. Wir vollkommen eins mit ihm. Aber wir eins mit ihm als der Mensch Christus Jesus. Wenn wir auch von der Versammlung sehen, of von Epheser 1, Vers 22, dann sind wir vollkommen eins gemacht mit ihm. Er das Haupt, wir der Leib, die Versammlung Gottes. Aber er wird da gesehen als der Mensch Christus Jesus. In Vers 15, Vers 16 wird gesprochen über de Gott unseres Herrn Jesus. Also de Herr wird gesehen als Mensch. Als Mensch sind wir vollkommen mit ihm vereinigt. Aber dieser Mensch ist auch der ewige Gott. Und als der ewige Gott vollkommen eins mit dem Vater, ich in dem Vater, der Vater in mich, wir könnten nicht eingebracht werden in die Gottheit. Aber dies kommt so nahe dabei, wie möglich ist. Eins gemacht mit ihm, den Menschen Christus Jesus, der aber selbst der ewige Gott ist, und als solcher vollkommen eins mit dem Vater. Und wie gesagt, als Gottes Sohn hatte diese Heiligkeit und konnte sie nicht verlieren. Er blieb der Schöpfer, hemels und erden. Er blieb der Sohn, der eingeborene Sohn, die im Schoß des Vaters ist. Der Gegenstand aller der Wonne des Vaters. Er blieb der Einzige, die mit dem Vater und dem Heiligen Geist im Haus des Vaters wohnte. Der ewige Himmel, aus der Schöpfung, außerhalb der Schöpfung. Denn der Vater ist der ewige Vater und der Sohn ist der ewige Sohn und der Geist ist der ewige Geist. So sagt die Schrift. Aber dann fragt er in Johannes 17, Vers 5. Ich habe dies verherrlicht auf der Erde. Ich habe das Werk vollbracht, das du mir gegeben hast zu tun. Aber das war als Mensch, dass er das Werk vollbrachte. Es ist, weil er war Gott. Aber 1. Timotheus 3, Vers 16 sagt, er war Gott geoffenbaard in Fleische. Und wie wir in 1. Timotheus 2, Vers 5 en 6 diese Tage gelesen haben, daar is ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Er hat als Mensch ist auf dem Kreuze gestorben. Gott konnte nicht sterben. Als Mensch ist er gestorben, wenn dieser Mensch auch der ewige Gott war. Und als Beweis davon selbst auferstand aus den Toten. Und daardoor bewies, dass er der ewige Gott war und ewiges Leben war. Wie 1. Johannes 5, Vers 20 sagt. Und so bietet er jetzt den Vater. Ich habe als Mensch das Werk vollbracht. Was war das Werk? In Johannes bedeutet es, Gott zu offenbaren. Wie Johannes 1, Vers 18 sagt, niemand hat jemals Gott gesehen. De eingeborene Sohn, die im Schoß des Vaters ist, hat ihm kundgetan. So hat er dann Gott geoffenbaard, als der Gott der Liebe ist und der Gott der Licht ist. Vollkommen geoffenbaard, zodat jetzt Gott gesehen wird in all zijn Herrlichkeit auf Erden, gesehen war auf Erden. Und so sagt, und allermeisten natürlich, als er am Kreuz das Werk vollbrachte, wo durch jeder, der in ihm glauben sollte, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben empfangen. Und dann sagte ich, habe das Werk vollbracht, das du mir gegeben hast, um zu tun. So verherrliche mich nun, Vater, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Er bittet dem Vater ihm die Herrlichkeit, die er als Gott, der Sohn von Ewigkeit schon besaß, jetzt zu geben als Mensch, aufgrund seines Werkes. Wir können diese Gedanken gut verstehen. Vor einigen Jahrhunderten, wenn ein Sohn an einem Ritter geboren wurde, war er Ritter durch seine Abkunft, weil er ein Sohn davon war. Aber wenn er tapfere Taten tat, wurde noch einmal zu Ritter geschlagen, dann war es aufgrund seiner eigenen Taten. Zo had hij Jezus jetzt auf zwei Weisen diese ewige Herrlichkeit. Eerst aufgrund von sein, was er in zichzelf ist. Seine eigene persönliche Herrlichkeit. Als Gott der Sohn, der Schöpfer des Himmels und Erden. Und zweite, als der Mensch Christus Jesus. Die, wie wir diese Tagen sahen, Gott so verherrlicht hat auf Erden. Wie Gott niemals verherrlicht worden ist. In aller Ewigkeit nicht. Und auch niemals mehr verherrlicht werden wird. Zodat er Gott meer verherrlicht had, dan Gott enteerd war door alle mensen zusammen. Und Gott mit Ehrfurcht gesprochen, ein Schuld had aan deze mens, die hem zo verherrlicht had. Daarom bittet er, Jezus, gib mir diese Herrlichkeit jetzt, auch als Mensch. Und warum? Dat sagt er dan in Vers 22. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich sie gegeben. Das waren diejenigen, von welchen er in Kapitel 17 gesagt hat, sie waren deine und du hast sie mir gegeben. Und sie haben in mich geglaubt. Sie haben mein Wort angenommen. Also alle, die in ihm geglaubt haben, die habe ich die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Das war also die Herrlichkeit, die er als Gott der Sohn von Ewigkeit hatte. Aber die er jetzt als Mensch empfangen hatte, uns als Mensch konnte er zu uns geben. Dann haben wir die Erfüllung des Ratschlusses Gottes, die wir aus Römer 9, Vers 29, 8, Vers 29 gesehen haben. Die er gekannt hat, die hatte bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, zodat er de Sohn, de Erstgeborene, sei unter vielen Brüdern. Das ist, was der Herr Jesus bespricht. Er spricht jetzt über die herrlichen, die kostbaren, himmlischen Dingen, die er allein verkünden konnte. Er allein kannte den Vater als Vater. Kein Engel hat ihm selbst so gekannt. Kein Mensch auf Erden. Er war der Vater. Ja, sichtbar, auf eine bestimmte Weise ist Gott der Vater für alle Menschen. Wenn mal gesungen wordt, dass er, wir sind alle Kinder von einem Vater, ist das in einer Beziehung wahr. Gottes Wort sagt uns in Apostelgeschichte 17, dass wir Gottes Geschlecht sind, als Mensch. Und in Lukas 3 wird gesagt, dass Adam de Sohn Gottes war. Und in Hiob 1 en 2 werden die Engel Söhne Gottes genannt. Epheser 3 en 4 sagt es uns auch. Epheser 3 sagt, dass er de Vater ist von jede Familie in Himmel und auf Erden. Und Epheser 4 sagt, dass er der Vater ist von allen Menschen. Aber nicht auf diese Weise, wenn wir sind. Er ist der Vater von allen Menschen, weil sie seine Schöpfung sind. Sie sind aus ihm hervorgekommen. Er hat erschaffen aus sich selbst. Mit sein, was in sich selbst ist, daraus ist der Mensch. Daraus ist die ganze Schöpfung entstanden. Als solch ist er der Vater. Wir haben etwas anderes, was zo de Heer wil, is nachher nog over sprechen wil. Wie is in de eerste brief van Johannes, zesmalen steeds, wir sind aus Gott geboren. Datzelfde was in deze Woche, als Johannes 1, das Evangelium Johannes 1, vers 13 sagen, dass alle zich Kinder Gottes nennen dürften, die aus Gott geboren waren. Die ihm angenommen haben, aber aufgrund davon, dass sie aus Gott geboren waren. Die sind Brüder des Herrn, was andere nicht sind. Und so spricht er hierüber, er hat über Bekehrung und Wiedergeburt gesprochen. Ethische Dingen. Jeder, der zu Gott kommt, muss wiedergeboren sein, bekehrt sein. Sonst kann er nicht mit Gott in Verbindung kommen. Aber wir, die jetzt mit ihm verbunden sind, in seine Verwerfung auf dieser Erde. in seine Verwerfung, in welche er das Werk auf dem Kreuze vollbracht hat und in seinem Leben. In seinem Werke, wovon er zu Gott sagt, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Ich habe das Werk vollbracht, das du mir gegeben hast zu tun. Und wovon das Kreuz das Ende war, wenn er auch sichself gab, die Welt war für uns, die Welt ermordete ihm. Aber wenn er sie es allein tun konnten, weil er sichself gab. Aber die mit ihm verbunden sind darin, die ihm also angenommen haben in der Zeit seiner Verwerfung, als die Welt ihm allein ein Kreuz, einen Grab geben wollte, und die das überdies noch, was ihre Stellung auf Erden, offenbar bekannt haben, indien sie sich taufen ließen, so wie Römer 6 es sagt, getauft zu seinem Tode hin. Man kann das sagen, also getauft zu diesem Kreuze, wo er als gestorben hing. Getauft mit ihm begraben, mit ihm in den Grab. Die einzigste Orten, die der Welt ihm könnte. Das Kreuz gestorben, als gestorben, das Grab beerdigt. Das Kreuz, die ganze Welt gegen ihn. Nun, wer sich taufen lässt, bekennt damit, ich stelle mich an de Seite van diesen gestorbenen Heiland. Aber das bedeutet gegenüber die Welt, denn die Welt hat ihn verworfen. Wie getauft wird zu seinem Tod, ihn mit ihm beerdigt, begraben, die kennt in diesem Plaats, wo er als der door die Welt ermordete ligt, eins gemacht mit ihm, der kein Platz zou werden, die der Mensch kein Platz könnte. Nun sagt Gott, wer sich mit ihm diese eins gemacht hat, diese, der mein geliebter Sohn ist, die mich so beherrscht hat auf de Erde, aber dafür verworfen werden musste, dafür durch seine eigene Geschöpfe, die er selbst geschaffen hat, ermordet zu werden, und auf welch ein schreckliche Weise, angespeit, geschlagen, gehöhnt zu werden, beraubt vor allem, die mit ihm, die sich damit eins macht, die wird alles empfangen, was er aufgrund seines Werkes von mir empfangt, als der Mensch Christus Jesus. Und der Herr Jesus, die zu seinen Jüngern sagt, ihr habt mit mir ausgeharrt, in allen Rücksalen, die sagt, ihr werdet mit mir herrschen. Er sagt zu den 12 Jüngern, ihr werdet mit mich auf Thronen sitzen, um die 12 Stämme Israels zu richten. Er sagt zu uns allen, ihr werdet mit mir herrschen, alles empfangen, was das Resultat meines Werkes ist. Das sehen wir, wie gesagt, in Johannes 17, Vers 22, wo der Herr sagt zu dem Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, vor eben, die habe ich dir gegeben. Und in Vers 23, dass wenn wir mit dem Herrn dann von dem Himmel kommen, in diese Herrlichkeit, dann wird die Welt sagen, der Vater hat sie geliebt, wie er den Sohn liebte. Denn er hat diese Menschen dasselbe gegeben, was er den Sohn gegeben hat. Wir werden erscheinen in derselbe Herrlichkeit mit Herr Jesus. Also, der Vater hat sie geliebt, wie er den Sohn liebte. Das sagt Herr Jesus dann zelf, als dieses Resultat. Wir wissen es, in 1. Johannes 3 wird gesagt, wir werden ihm gleich sein. Und dann geht es noch weiter, wie wir ihm sehen, wie er ist. Und Philipper 3, Vers 21 sagt uns, dass wir als Heiland den Herrn Jesus aus dem Himmel erwarten, der den Leibe unserer Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit an dem Leibe seiner Herrlichkeit. So wird die Welt uns sehen, unsere Leibe bekleidet mit derselben Herrlichkeit wie der verheerlijkte Leib des Herrn Jesus. Das ist, was die Welt sieht. Innerlich kunnen ze niet zien, maar innerlich zien we ook ihm gleich. Denn wir haben ihm empfangen, unser Leben. En über das Leben spricht Herr Jesus hier. Er sagt, wie Mose die Schlange in de Wüste erhöhte, also muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Auch dass jeder, der in ihm glaubt, ewiges Leben habe. En dan, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Auch dass jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Nun, dann kommt die erste Frage, was ist das ewige Leben? Bedeutet das Leben, das kein Ende hat? Ja, unbedingt, ewiges Leben hat kein Ende. Aber wenn das das Einzigste wäre, dann hätte jeder Mensch ewiges Leben. Auch der Sünder hat dann sollte dann ewiges Leben haben. Denn das Leben eines Menschen stirbt nie. Wenn ein Mensch stirbt, sein Leib stirbt. Der Mensch, Leib ist sterblich. Die Seele ist unsterblich. Und der Geist ist unsterblich. Der Mensch hat eine lebendige Seele bekommen. Ist eine lebendige Seele, weil Gott in ihm den Odem des Lebens hauchte. Und der Odem Gottes kann nicht sterben. So wird kein Ungläubiger jemals aufhören zu existieren. Sie möchten das wohl, aber es kann nicht. Ihr Leib selbst wird wieder erweckt werden. Und sie werden vor den großen weißen Thron stehen. Über mehrere tausend Jahren. Nach dem tausendjährigen Reich. Und sie werden da stehen als Toten. Und doch als lebendige Wesen. Aber wie sie jetzt al Ungläubigen schon sind. Was wir al waren voordat we wiedergeboren waren. Tot in onze vergeven. Moralisch tot voor God. Keine einzige Gemeinschaft mit ihm. Ein ethisches Leben. Aber das amoral war in vollkommen Bibelspruch mit Gott. Der Gott, der die Quelle alles Lebens ist. Sodass sie tot sind. Alle Menschen, wir vor sie wiedergeboren auch. Weil wir nichts besitzen, was in Übereinstimmung mit Gott war. So werden sie stehen. Und dann werden sie geworfen in de Feuersee. Der Ort, der nicht für Menschen bereitet ist. Aber wovon Gottes Wort sagt, dass sie bereit ist vor den Teufel und seinen Engel. Aber worin alle geworfen werden, die den Dienst Satans erwählt haben, über den Dienst des Herrn Jesus, die sich nicht Buße haben tun wollen und sich nicht bekehrt haben zu dem Schöpfer Himmels und Erden, der unser Retter geworden ist durch sein Werk auf dem Kreuze. Sodass, wenn ewiges Leben nur bedeutete, dass es nie aufhören würde, dann hätte jedes Mensch ewiges Leben. Aber es ist nicht so. Ewig in seiner eigentlichen Bedeutung hat nicht allein kein Ende, aber hat auch kein Anfang gehabt. Alles, was Anfang hat, ist nicht ewig in sich selbst. Ewig hat kein Anfang gehabt, kein Ende. Aber das macht uns gleich klar, was ewiges Leben ist. Ewiges Leben kann allein sein, das Leben Gottes. Denn allein Gott hat kein Anfang gehabt und hat kein Ende gehabt. Gerade dasselbe Evangelium, worüber hier spricht, das sagt, im Anfang war das Wort. Welcher Anfang? Die Schöpfung? Ja, aber er war da. Das meint, als es erschaffen wurde, war er schon da. 100 Milliarden Jahre davor, ist das der Anfang? Er war da. Man kann keinen Zeitpunkt bedenken. So weit zurück als unsere Gedanken gehen. Oder er war da. Nicht er entstand, er war da. Er war vom Anfang. Wie weit dieser Anfang auch zurück ligt. Er war immer da. Er ist der Ewige, der keinen Anfang gehabt hat und kein Ende haben wird. Wir wissen sein Name aus Hebräer 13, Vers 8. Boven ihm gesagt wird Jesus Christus derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Das Ich steht nicht im Griechischen. Sein Name ist wirklich, wie ich soeben anführte. Jesus Christus derselbe, gestern und heute und in Ewigkeit. Er war gestern dezelfde, er is heute dezelfde, en er is in alle Ewigkeit dezelfde. De Unveränderliche, die wir vorige Woche gehört haben. Der Schöpfer Himmels und Erde, der ewige Gott, der unveränderlich is, allmächtig, allgegenwärtig, allwissend. En dabei, wie gesagt, ewig. Von Anfang bis Ende, immer, er war alle immer da und überall da. Nun, da wird in Johannes darüber gesprochen, in dem Brief von Johannes darüber gesprochen. Da wird gesagt, was vom Anfang war. Aber hier ist der Anfang, als der Jezus auf Erden kam. Dann war das Licht da. Er war das Licht, wie Johannes 1, wie wir diese Woche gesehen haben. Er war da, alle Dingen sind durch ihn geworden. Und ohne dasselbe ist nicht eines geworden, das geworden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und dann in Vers 5, er warf Licht auf jeden Menschen. Jetzt kam das Licht auf jeden. denn Gott, der Licht, ist kam auf Erden. Wenn es auch war, in einem Menschen. Und so wurde alles in seiner Wahrheit gesehen. Die Wahrheit kam dann. Er hat Wahrheit offenbart. Die Wirklichkeit aller Dingen. Er war die Wahrheit. Nun, vom Anfang als ook, dat de hemel auf Erden war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffende das Wort des Lebens. Das Wort des Lebens. Das ist dasselbe Wort, was ich diese Woche schon gesagt habe, was in Evangelium von Johannes, die ersten Verse steht. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und in Vers 14, und das Wort ist Fleisch geworden. Das griechische Wort bedeutet die wirkliche Offenbarung von was innerlich in der Person war, von welch er das Wort war. Der Herr Jesus ist das Wort. Das heißt, die einzige Offenbarung von Gott. Wie wir in 1. Timotheus 3, Vers 16 haben. Gott offenbart im Fleische. Gott als solche kann nicht gesehen werden. Timotheus 1. Timotheus 6 sagt, Gott woont in ein unzugängliches Licht. Kein Mensch hat ihn gesehen oder kann ihn sehen. Aber Gott hat sich offenbart. Door wat? Door das Wort. Dat is die Offenbarung war, von was Gott in zichzelf ist. En dat war er allein. Gott kam auf Erden. Wir sagen konnten, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Von welchem das Wort sagt in Kolosser 1, Vers 19, es war das Wohlgefallen, der ganze göttliche Fülle in ihm zu wohnen. Als er auf Erden war, war Gott auf Erden. Der Vater war in ihm. De Sohn war da persönlich. Und der Heilige Geist in ihm. In Johannes 3 wird gesagt, im Hinblick auf ihn, Gott gibt den Geist nicht mehr nach Maße. Die Fülle des Heiligen Geistes woont in ihm. Zo war Gott geoffenbaard. Es war das Wohlgefallen, de ganze göttliche Fülle in ihm zu wohnen. Aber Gott kam, wir haben dann das Wort des Lebens. Das, was also die wirkliche Offenbarung war vom Leben. Er war das Wort des Lebens. Und dann, und das Leben ist geoffenbart worden. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, welches bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Der Herr war also das ewige Leben, vor er Mensch wurde, das bei dem Vater war. Der Herr ist also das ewige Leben von alle Ewigkeit hing. Nicht alleen dass er das ewige Leben had, aber er ist das ewige Leben. Er ist also als Gott der Sohn des ewigen Leben. Und eben weiter, in Kapitel 5, Vers 20 wird gesagt, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns ein Verständnis gegeben hat, auch dass wir den Wahrhaftigen kennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn, Jesu Christi. Dieser ist der wahrhaftige Gott und ewiges Leben. Er ist als Gott der Sohn, als de Gott selbst das ewige Leben. Er war das ewige Leben bei dem Vater. Und er ist nach dieser Erde gekommen. Und das ewige Leben ist geoffenbart. Und wie Johannes hier schreibt, er und die andere Apostel, sie haben seine Herrlichkeit gesehen. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, auch dass auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesu Christi. Hier schreibt der Apostel allein, er hat es ewige Leben gesehen. Er hat es gehört. Er hat es mit seinen Handen betastet. In Evangelium von Johannes schreibt er, was in seine Seele hervorgegangen ist, was seine Seele genossen hat. Er schreibt, das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewoond. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, als die Herrlichkeit eines Eingeborenen vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Und dann Vers 18, niemand hat Gott gesehen. Der Eingeborene Sohn, die im Schoß des Vaters ist, hat ihm gut getan. Da haben wir, was das ewige Leben ist. Wenn der Herr Jesus also sagt in Johannes 14, der Sohn des Menschen muss erhöht werden, auch dass jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Und in Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auch dass jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe, dann sagt er damit, jeder, der an den Sohn glaubt, empfängt mich als ewiges Leben. Und mich nicht allein als der Mensch, Christus Jesus, aber mich als der ewige Gott, von das Leben Gottes selbst, was hat, das ist ewiges Leben, hat keinen Anfang gehabt und hat wird kein Ende haben. Und das ist nicht allein, dass es da gesagt wird, und vielleicht können wir sagen, ja, vielleicht werden das in die Zukunft empfangen, aber wenn wir Johannes 5 lesen, in Vers 24, da staat, wer mijn woord hört und glaubt den, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht in Gericht, sondern ist aus dem Tode das Leben hinübergegangen. Und wir wissen ja mehrere Stellen im Evangelium von Johannes, wo darüber gesprochen wird, dass wir, wenn wir in ihm glauben, wir ewiges Leben haben, ihm selbst als unser Leben haben. Was bedeutet das für uns? Wenn mein Leben der Sohn Gottes ist, bin ich dann kein Kind Gottes? Wenn mein Leben Abba Vater sagt, sage ich dann nicht Abba Vater? Wenn das Zuhause von meinem Leben das Haus des Vaters ist, ist das dann nicht mein Vaterhaus, wo ich bin? Alle Konsequenzen, alle Segnungen, die Gott für uns bereitet hat, liegen in dies eine Wort. Die hat er ewiges Leben gegeben. Das Leben seines Sohnes, er selbst ist unserem Leben geworden. Das hatten die Gläubigen vom Alten Testament nicht. Die hatten göttliches Leben. Aber in Johannes 10 spricht der Herr Jesus, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in Überfluss haben. Sie hatten Leben aus dem Sohne, denn er ist ja die einzige Quelle des Lebens. Aber wir haben es in seiner reichsten Form, in all zijn ausmaß, wie er persönlich is unser Leben. Wir haben nicht nur Leben aus ihm empfangen, er ist unser Leben. Wir wissen, in Kolosse 3 wird das ja ausdrücklich gesagt. Da wird gesagt, dass wir mit Christus gestorben sind, dass unser Leben mit Christus bei Gott verborgen ist, aber das nicht allein. Wenn dir Christus unser Leben geoffenbaard wird, dann wird es auch hier mit ihm geoffenbaard werden in Herrlichkeit. Und wie gesagt, allein der Ausdruck, den wir hier haben, dass wir das ewige Leben empfangen haben, das ist Gott der Sohn aus unser Leben, sagt schon, dass es wahr ist, was wir immer wieder in der Lehre des Wortes finden. Alles, was von ihm ist, ist unser. Alles haben wir empfangen, was sein Teil ist, weil er dies alles jetzt hat als Mensch. Als Gott ist er unser Leben geworden, als Sohn Gottes, und als Mensch hat er sich mit uns vereinigt. Und alles, was er als der ewige Gott besaß, hat er jetzt als Mensch auch empfangen und als Mensch auch mit uns geteilt. Wir, der Ratschluss Gottes war, die hat er verordnet, an den Bilden seines Sohnes gleichförmig zu sein, sodass er, der Sohn, der Erstgeborene sei und der vielen Brüdern. Und wie in Epheser 1 steht, gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in den himmlischen Orten, in Christus Jesus. Wenn alle geistlichen Segnungen in den Himmel unser Teil sind, und in den Himmel sind nur geistliche Segnungen, da sind keine irdische Segnungen, da sind keine stoffliche Segnungen, nur geistliche. Wenn alle Segnungen da unser Teil sind, dann haben wir das Teil des Vaters und des Sohnes selbst. Engel haben viele Segen da, aber sie haben nicht die Sohnschaft, sie haben nicht die Kindschaft, sie sind keine Kinder, sie kennen Gott nicht als Vater, und das ist doch der größte Segen. Das war allein, wie allein der Sohn ihn kannte. Der Sohn, der alle Veren sagen konnte, Abba Vater, der geliebte Vater, der innige Ausdruck seiner Verbindung als Sohn mit dem Vater. Dann, was wir jetzt auch sagen können, Abba Vater, wie Herr. Und wir haben das alles empfangen mit allen geistlichen Segnungen in den himmlischen Orten in Christus Jesus. Wie dan Epheser 1 vers 4 zegt, dat God ons ausgewählt hat voor grondlegende welt, dat we heilig en ontadeloos voor ihm in Liebe waren. Dat is een raadsluis. We hebben het, denn we hebben Herrn Jesus als onze leven empfangen. Is dat leven des Herrn Jesus niet ons tadeloos en volkomen in Liebe? Er is die Liebe selbst. Er is God de Zoon, der lief en licht is. Ontadeloos, niemals zonde getan. Er is in Ewigkeit, is er. De eeuwige God die licht is. Und in welke gar keine Finsternis. Der is mijn leven. Zo bin ik jetzt schon. Heilig en tadeloos voor hem, voor God in Liebe. Denn de Zoon Gottes selbst is mijn leven. Der ons ervoor bestimmt hat zur Zoonschaft für sich selbst. Efeze 1, vers 5. Is mijn de Zoon Gottes, de eingeborene Zoon Gottes, is mijn leven geworden. Ik ben zu ihm gebracht. De Zoon die im Schoß des Vaters is, is mijn leven geworden. Bin ich dan niet ein Zoon Gottes? Wie Römer 8 vers 8, 29, al dat er de eerstgeborene zij und de vielen Brüdern. Als einig geborene is de God de Zoon. Als Zoon Gottes is de eingeborene. Aber als de mens Christus Jesus is dat de eerstgeborene unter vielen Brüdern. En wir, die ihm angenommen haben, in de Zeit seiner Verwerfung, sind seine Brüder. En wir haben dasselbe Teil mit ihm. Weil wir ihm empfangen haben als unser Leben, is de ganze Ratschluss Gottes vollendet. En es wird vollkommen erfüllt sein in de Praxis. Wenn er kommt und er den Leib unserer Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit an dem Leib seiner Herrlichkeit. Welche Konsequenzen hat das? Wir lesen davon in Gottes Wort Dingen. Und ich will etwas lesen, zum Beispiel in Johannes 17, wo er in Vers 3 sagt, was das bedeutet für unsere Erkenntnis von Gott. Auf welche Weise wir Gott, den Vater, jetzt kennen. Da sagt er über sich selbst, wenn er betet zum Vater, Vater, gleich wie du ihm Gewalt gegeben hast über alles Fleisch, auch dass er allen, die du ihm gegeben, ewiges Leben geben. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich denke daran, er spricht zu dem Vater, ist andere, Vater ist du nicht gekommen. Also, wir können, müssen lesen, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dies Vater kennen, den alleinwahren Gott und den du gesandt hast, Jesu Christum, erkennen. Der Besitz dieses Lebens ist also, dass wir Gott als Vater kennen. Dieser Vater ist der einige wahrhaftige Gott, aber wir kennen ihn als Vater, so wie der Jesus ihn kannte. Er ist mein Leben und so ist mein Leben fähig, den Vater zu kennen. Aber das nicht allein. Der Herr Jesus ist auf ihn gekommen, um den Vater zu offenbaren. Er konnte sagen in Johannes 14 zu Judas, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Er ist derjenige, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoße des Vaters ist, der hat ihm gut getan. Wir haben ihm empfangen als unser Leben, als das ewige Leben. Und wenn wir die Ausdrückung Gottes Wort, wobei über ewiges Leben gesprochen wird, nachsehen, dann werden wir sehen, dass sie in Verbindung sind immer mit dem Vater. Der Vater hat uns den Sohn gegeben. Der eingeborene Sohn, der im Schoße des Vaters ist, hat ihm gut getan. Gott gab sein einig geborenen Sohn, opdat jeder, der ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Immer mit dem Vater, wie wir auch gelesen haben in Johannes 1. Das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Und Apostel Paulus, die dieser ewige Sohn das ewige Leben gesehen hatte, denn es war geoffenbart im Fleische. Er sagt, ja, Johannes 1, vers 14, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, die Herrlichkeit eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Hören wir das entzücken nicht in seiner Stimme, wenn er diese Worte schreibt und geben unsere Herzen nicht Antwort darauf, wir die ihn kennengelernt haben, den Herrn Jesus Christus, Gott, der Sohn, der Schöpfer des Himmels und Erden, aber der für mich nach dem Kreuz gegangen ist, um das Werk zu vollbringen, die mein Gericht auf sich nahm, das Gericht über meine Sünden, um das Gericht über meine Sünde in meinem Zustand, der Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat, und den ich, nachdem ich ihn kennengelernt hat als Heiland, noch in etwas habe kennengelernt, aus seinen Worten und durch den Heiligen Geist, der seine Herrlichkeit beschreibt in seinen Worten, wie der Herr das in Johannes 16 angekündigt hat, wodurch etwas von seiner Herrlichkeit gesehen habe, aber ich kenne ihn als der Sohn Gottes, der mich geliebt und zichzelf für mich hingegeben hat. Er ist mein Leben. Weil er mein Leben ist, hat er selbst gesagt zu dem Vater, darum kenne ich den Vater. Ich kenne den Vater und ich weiß, dass mein Vater der ewige, wahrhaftige Gott ist, der einige, wahrhaftige Gott ist. Und ich kenne ihn, der gesandt ist, mein Heiland, ich kenne ihn. Es ist wahr, es sind Dinge in ihm, die ich nicht kenne. In Johannes selbst, in Matthäus selbst, sagte Jezus van den Vater, niemand kent den Vater als de Zoon, om aan welke de Zoon ihm wil offenbaren. Want er had hem mis geoffenbaard. En jeder van ons, die een Kind Gottes is, die hem Jezus aangenomen had. Aber sagt erbij, auch niemand kent den Zoon als de Vater. En dan sagt er niet, om aan welke de Vater ihm offenbaren wil. En doch sagt er Gottes Wort, dat we ihn kennen. Der Herr Jesus kennen. Und doch sagt jeder von uns, wenn ich einer frage, kennst du den Herrn Jesus? Wenn er ihm als seinen Heiland gesehen hat, ja, ich kenne ihn. Und man hört an seine Stimme, wie sein Herz jauchzt, wenn er diese Worte sagt. Nein, es gibt Dinge, die wir nicht verstehen. Wir können einen Mensch verstehen und so können wir den Herrn Jesus verstehen als Mensch. Wir verstehen, was es bedeutet, dass er ein Säugling war, vollkommen hilfsbedürftig, vollkommen abhängig von der Sorge von Maria. Das verstehen wir. Wir können verstehen, wie er in Johannes 4 da saß, hungrig und müde von der Reise und durstig, wie er klagte, dass er Durst hatte. Wir können verstehen, wenn er in Psalmen klagt, ich habe gesucht nach Mitleid und habe es nicht gefunden. Wenn er sagt, für meine Liebe vergelten sie mich Hass. Wir können es verstehen, was es für ihn war, als er geschlagen wurde durch seine Geschöpfe, angespeit wurde, misshandelt wurde. Wir können es verstehen. Wir können ihn auch kennen als Gott. Wir haben die göttliche Natur empfangen, sein das Leben. Wir verstehen, was Gott ist. Wir verstehen etwas von, soweit Gott sich geoffenbart hat, was es ist, ein allmächtiger Gott. Ja, es ist größer dan onze Erkenntnis. Doch kunnen we einigermaßen sehen, wissen, wer Gott is, weil er zich geoffenbaard hat. Aber wir kunnen niet verstehen, dass ein kleines Baby, die abhängig is van de Sorge van zijn Mutter, und niet scheinbar wirklich in derselben Zeit der ewige Gott war. Dass derselbe kleine Baby daar, menschliches Wort, schreiend lag in de Krippe, in dezelfde tijd die offenbarung war van de eeuwige God, dat eeuwige leven, omdat ze in dezelfde tijd dat weltal trok door het woord zijner macht. We kunnen niet verstehen, dat wanneer in Lucas 3 staat, dat de Heer toenam in wijsheid, dat ze in dezelfde tijd die kwel aller wijsheid is, die wijsheid, wie Sprüche 8 en andere kapitels zeggen, dat is het geheimnis zijner persoon. Anders ändert nicht daran, dass wir ihn doch kennen können, wie wir Johannes 17 sagen, dass sie dir, Vater, kennen, den alleinbaren Gott und Jesus Christus, den du gesandt hast. Wir haben ihm unser Leben. Und das Wunderbare ist hier also, dass wir dadurch Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn haben. Was ist der Sohn von dem Vater? In ihm habe ich all mein Wohlgefallen gefunden, sagt der Vater. Und sagt, unser neues Leben, unser Herz, das ihm hat kennengelernt, nicht in ihm finde ich all mein Wohlgefallen. Der Vater sagt von ihm, er liebte mich, und aus Liebe zu mir ist er nach dem Kreuz gegangen. Und wenn der Vater zu mir sagt, sage ich, er ist mein Heiland, de Zoon Gottes, der mich geliebt hat und mich selbst hat und sich selbst hingegeben hat für mich. Der Vater sagt, um mich zu verherrlichen, ist nach dem Kreuz gegangen. Und ich sage dem Vater, um mich zu retten, ist nach dem Kreuz gegangen. Der Vater sagt zu mir, sieh mal, wie wunderbar diese Person ist. Und mein Herz antwortet, er ist eine wunderbare Person, der schönste und der zehntausend. Der Vater sagt, wie hat er auf dem Kreuz mich verherrlicht? Und ich antworte, und wie hat er mich gerettet vom ewigen Verderben, indem er alles tat, was ich, alle für mich, was notwendig war, dass du mich segnen kannst, Vater. Und so spricht der Vater mit uns. Gemeinschaft in Gottes Wort bedeutet Teilhaberschaft, dasselbe Teilhaben, dezelfde Interessen haben, dieselbe Gegenstände haben für unsere Herzen, unsere Gefühle. Nun, wir haben Gemeinschaft mit dem Vater. Der Apostel Johannes schreibt es hier, als er schrieb, wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Dann sprach er aus, was das Herz des Vaters mit Wonnen füllte, denn der Vater sei, dieser ist mein geliebter Sohn, in welchem ich alle Wohlgefallen gefunden habe. Johannes drückte aus, was im Herzen des Vaters lebte. Im Herzen des Vaters lebte dasselbe, was bei ihm lebte. Er hat Gemeinschaft mit dem Vater. Und das nicht allein. Der Herr Jesus sprach zu uns über den Vater. Er sprach zu dem Vater so, dass wir es hören können. Johannes 17 ist das, was der Sohn zu dem Vater spricht. Es ist nicht ein Priester, der spricht zu Gott. Priesterschaft hat zu tun mit Gott. Aber der Sohn spricht zu dem Vater. Aber er spricht so, dass wir es hören können. Wir wissen jetzt, wie er mit dem Vater sprach. Und wir wissen so, wie wir mit dem Vater sprechen können. Wir wissen jetzt, was das Herz des Vaters füllt. Und wir, dieselbe Dinge füllen unsere Herzen. Wir wissen, was das Herz des Sohnes füllt. Und dieselbe Dinge füllen unsere Herzen. Wir haben dieselbe Interessen. Der Vater, der all der Gegenstand der Liebe des Sohnes war. Er tat nur, was ihm wohlgefällig war. Sein Verlangen war, den Vater zu verherrlichen. Ist das Verlangen nicht in unsere Herzen, wenn wir an die Liebe des Vaters denken? Nein, ich spreche jetzt nicht über die Zeiten, dass man unser Herz abirrt und mit Welt oder andere Dingen beschäftigt ist. Aber in dem Moment, wenn der Heilige Geist uns wirklich beschäftigt mit diesen wunderbaren Segnungen, die der Vater für uns bereit hat, so wie diesen Abend, ist dann nicht der Wunsch unserer Herzen, ihm wohlgefällig zu sein und nur zu tun, was das Herz des Vaters erfreut und worin er wohlgefallen hat. So haben wir gemeinsam mit dem Vater dezelfde Person steht voor onze Herzen. Und der Vater offenbart uns seine Herrlichkeit, hat es getan in seinen Worten, sodass wir onze Herzen füllen kunnen met al de Herrlichkeit des Sohnes. Und der Vater spricht mit uns über zijn Sohn. Er liebt es, mit uns zu reden über ihn, über seine Herrlichkeit. Und wir können mit ihm sprechen. Und er liebt es, aus unserem Mund, aus unserem Herzen zu hören, was der Jesus für uns bedeutet, wie für ihn. Dieselbe Gemeinschaft mit dem Vater, dasselbe Teil, was der Reichtum seines Herzens ist, ist der Reichtum von unserem Herzen geworden. Und wie gesagt, Gemeinschaft mit dem Sohnen. Der Vater, der alles voor hem is, der zijn Herz füllt voor alle Ewigkeit. Er war im Schoß des Vaters, voor alle Ewigkeit. Er is ook de Gegenstand meiner Bewunderung, meiner Liebe. Ich ken ihn, wie wir es hörten von Johannes 17, dass sie dich, Vater, kennen, den allein waren Gott. Und dan zo ken ik ihn. Und der Herr Jesus spricht mit dir über den Vater. Er hat mich den Vater geoffenbart. Wie in Johannes 14 er sagt, wer mich gesehen hat, den Vater gesehen. Die Worte, die er sprach auf Erden, waren die Worte, die der Vater ihm gegeben hat. Die Taten, die er tat, waren die Taten, die der Vater ihm gegeben hat, um zu tun. Also de ganze Offenbarung des Herrn Jesus, darin wurde der Vater geoffenbart. So kenne ich den Vater. In ihm habe ich den Vater kennengelernt. Und ich bewundere ihn. Und ich bete ihm an, dieser Vater, dieser eingeborene Sohn für mich gab, um für mich zu sterben, sodass er mich retten konnte und alles geben, was er allmächtig geben konnte. Und Herr Jesus verlangt, um mit uns zusammen zu sprechen über den Vater, dass wir für ihn erklären, was der Vater ist, was wir bei ihm sehen. Und er spricht es aus, was er bei dem Vater gesehen, Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Ist das nicht das Höchste, was es geben konnte? Gemeinschaft zu haben mit dem ewigen Vater und Gemeinschaft, dasselbe Teil zu haben mit dem ewigen Sohn, das ist gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in den himmlischen Arten, in Christus Jesus. Und das Leben, wodurch wir das können, das haben wir empfangen in dem Moment, als wir unsere Sünden vor Gott bekannten, als wir uns bekeerten und der Heilige Geist in demselben Moment das Leben, neue Leben uns wirkte. Das hat derjenige, der vor 3 Minuten seine Sünden vor Gott bekannt hat, der hat dieses Leben. Und der älteste Gläubige hat nicht mehr als das Leben. Er hat Gott, den Sohn, als sein Leben, das ewige Leben. Und alle diese Reichtümer sind daarin niedergelegd. Alles wat we hebben. Ja, zo weit, dat Gottes Wort Schlussfolgerung ziet. Was bij dem Herrn gefunden wird. Und sagt, wenn das bei ihm ist, ist auch bei euch. Gottes Wort sagt, gibt uns das Evangelium von Johannes. Und beschreibt uns dann alle die Heiligkeiten des Herrn Jesus. Und da nicht als der Mensch, Christus Jesus, aber als Gott offenbart im Fleische. In Johannes haben wir ja den Herrn Jesus als der Sohn Gottes. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Er war Gott offenbart im Fleische. Und nachdem wir in 21 Kapiteln die ganze Herrlichkeit des Herrn Jesus gesehen haben, und unsere Herzen staunen von Bewunderung über diese Herrlichkeit, die wir ihm gesehen haben, dass wir in Anbetung vor ihm niedervallen. Dan schrijft Johannes in zijn eerste brief, habt ihr ihm gut gesehen? Nun, das ist euer Leben. Und was von ihm wahr ist, ist wahr von euch. In Kapitel, eerste brief van Johannes, Kapitel 2, Vers 8, wird gesagt, wiederum schrijf ich euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht und der wahrhaftige Licht soll leuchten. Das ist das Gebot von Liebe zu haben. Es ist wahr in ihm und in uns. Wenn er lieb ist, dann wohnt die Liebe in unseren Herzen. Wenn er Licht ist, dann sind wir Licht in dem Herrn. Das letzte wird in Epheser 4 ausdrücklich gesagt. Wir waren Finsternis, jetzt sind wir Licht in dem Herrn. Das zweite wird nicht ausdrücklich gesagt. Wir sind nicht die Liebe. Denn die Liebe ist allein geoffenbart in einer praktischen Verwirklichung. Und in unserer praktischen Verwirklichung können wir nicht sagen, unsere Praxis ist nicht gekennzeichnet durch Liebe. Aber wohl sagt Gottes Wort, wenn man in Kapitel 4 kommt, erst in Vers 8 und Vers 6, en Gott ist Liebe. Und dann wird in Vers 12 gesagt, dann wird das zweite Mal wiederholt, nein, einmal wiederholt, was wir in Johannes 1, Vers 18 gelesen haben. Und diese Ausdruck kommt nur zweimal in Gottes Wort vor. Niemand hat Gott jemals gesehen. Und beide Malen wird ein Antwort gegeben. Johannes 1, Vers 18, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihm kund gedaan. Gott konnte gesehen werden, in dem Herrn Jesus, als er werden war. Er war Gott geoffenbaard in Fleische. Und hier in 1. Johannes 4, Vers 12, niemand hat Gott jemals gesehen. Und was ist die Antwort? Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist vollendet in uns. Nein, es geht nicht über die praktische Verwirklichung. De brief van Johannes stelt die waarheid abstract voor, zo wie sie in zichzelf liest. Wer liebt, hat die göttliche Natur. Wer nicht liebt, hat Gott nicht gekannt. Gott ist Liebe. Also, wer göttliches Leben hat, die liebt. Wie weit es in de praxis verwerkt wird, is een andere Sache, aber seine Natur liebt. Wie even weiter steht in Vers 18, die. Nee, vers 19. Wir lieben, weil uns zuerst geliebt hat. Das ist es. Hat uns geliebt. Wir lieben. Es ist die, wir müssen lieben. Die große, wir lieben. Wer die göttliche Natur hat, liebt. Wenn es in der Passo auch wenig gesehen wird. Nou, zo wird dann in vers 12 gesagt. Weil, wenn wir lieben, das ist, wenn wir wiedergeboren sind. Wenn wir den Herrn Jesus unser Leben empfangen haben, dann ist, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet geworden. Wer konnte die Liebe nicht tun? Ihm gleich machen, sich selbst geben. Das bedeutet jetzt, niemand hat Gott jetzt gesehen. Sie können ihn in uns sehen, denn Gott wohnt in mir. Gott, der Sohn, der auf Erden war, Gott geoffenbart im Fleischchen, wohnt in mir. Und in soweit, als das in mein praktisches Leben offenbar wird, in soweit meine Worte aus diesem neuen Leben hervorkommen, soweit meine Taten aus diesem neuen Leben hervorkommen, soweit mein Verhalten aus diesem neuen Leben hervorkommt, soweit wird Gott in meinem praktischen Leben geoffenbart. Und sieht die Welt Gott in mir und in jene Gläubige. Das ist die wunderbare Tatsache. Was in ihm, waar is in ihm und in uns? Schlussfolgerungen. Aus ihm gezogen, gilt die voor ons, denn is unser Leben. Das ist das ewige Leben. Nun kommt ein Ding dabei. Wenn wir in Johannes 4 lesen, dann spricht der Herr über zu diesem samaritischen Frau über lebendig Wasser und über die Gabe Gottes. Er spricht zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kanntest, und wer es ist, die zu dir spricht, du würdest für ihn gebeten haben und er würde dich lebendiges Wasser gegeben haben. In Vers 10, wenn du die Gabe Gottes kanntest, das ist nicht jede Sohn, das ist etwas anders hier. Es ist, glaube ich, der Ausdruck von allem, was Gott gibt. So wie wir es auch in dem Korintherbrief finden. Das Ganze, was Gott uns gegeben hat, der Ratschluss, wie wir die hatten, in Römer 8, Vers 29 und Epheser 1, von 3 bis 5 und so weiter. Das ist es alles. Aber auch wer es ist, der mit dir spricht, wer war das? Das war Gott selbst. Gott selbst stand vor dir in diesen demütigen Mann. Das war Gott, Gott selbst, Gott geoffenbart im Fleische, der ihrem Wasser bat, aber der dezelfde Zeit das Wasser erschaffen hat und ihr die Kraft geben musste, um das Wasser zu schöpfen, der nur ein Wort zu sagen brauchte und das Wasser wäre hochgekommen, erfreut, dass sie ihren Schöpfer dienen durfte und ihren Schöpfer laben durfte. Der Schöpfer stand vor ihr, der Allmächtige. Wenn du ihm gekannt hast, wer es ist, du würdest von ihm gebeten haben und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Was ist lebendiges Wasser? Lass ich das Leben weiter sagen. Er sagt von dem irdischen Wasser, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wiederum dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Johannes 7 sagt uns, was der lebendige Wasser ist. Er spricht von der Heilige Geist. Aber von der Geist, als derjenige, die das Wort gebraucht, um es auf uns anzuwenden. In Kapitel 3 haben wir ja gehad, geboren aus Wasser und Geist. Und wir haben gesehen, dass das Wasser ein Bild des Wortes Gottes ist, in seine reinigende Kraft, die auch erfrischt, wie Wasser tut. Und der Heilige Geist gebrauchte das Wort, um in unsere Gewissen zu leuchten und dadurch unsere Buße zu bringen, weil wir sahen, was unser verlorener Zustand war. Und in derselben Zeit das neue Leben in uns zu wirken, wovon Jakobus und Petrus schreiben, dass der Samen der Wiedergeburt das Wort Gottes ist. Es ist der Heilige Geist, aber der das Wort gebraucht, lebendig macht. Und hier haben wir das lebendige Wasser, das Wort, was er selbst gegeben hat, aber das er lebendig für uns macht. Und was bedeutet das? Das lebendige Wasser würde in jeder, der in Jesus glaubte, eine Welle werden, besser ist eine Fontäne, der ausspringen würde bis ins ewige Leben. Wasser springt nicht hoch in sich selbst. Da muss eine innere Kraft in diesem Wasser sein, um zu machen, dass das Wasser hochspringt. Hier haben wir die innere Kraft. Die innere Kraft, Gott, der Heilige Geist, der in uns wohnen wollte, nachdem wir Frieden mit Gott gefunden haben, nachdem wir das Evangelium geglaubt haben, hier dann, nachdem wir das Evangelium des Heils angenommen hat, seid versiegelt geworden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Dieser Heilige Geist, Gott, der Heilige Geist, macht das Wort lebendig. Und was bedeutet das? Wir können darin die Herrlichkeit des Herrn Jesus sehen. Die Herrlichkeit, die er niedergelegt hat in diesen geistlichen Worten. Und das wird eine Quelle, die ausspringt bis ins ewige Leben. Der das neue Leben, das wir empfangen haben in der Wiedergeburt, das Leben des Herrn Jesus, in eine lebendige Verbindung bringt mit ihm selbst, die Quelle des ewigen Lebens, sodass wir jetzt ihn kennenlernen, eine lebendige Verbindung mit ihm haben, dadurch ihn persönlich kennen, seine Herrlichkeiten genießen können, wie der Herr Jesus sagt, wer von diesem Wasser trinkt, wird nicht Durst haben in Ewigkeit. Alle Bedürfnisse unserer Seele werden dadurch gestillt, wenn das Herz genährt wird mit der Herrlichkeit des Herrn Jesus, wie er jetzt im Himmel ist, dann werden alle Bedürfnisse unserer Herzen gestillt, die werden gesättigt, vollkommen befriedigt durch seine Herrlichkeit. Sollte die Herrlichkeit dieser Person, die das Herz des Vaters in Ewigkeit mit Wonne erfüllt hat, die, wenn er dargesteld wird in den Bilden vom Alten Testament, in seinem Werk an den Kreuzen, das Brot Gottes genannt wird. Denken nur an 3. Mose 3, Vers 11, 9, 11, ja, wo das Brot Gottes genannt wird, 4 und 11. Der sollte der niet fähig zijn, mijn Herzen zu füllen. Der wird nicht durst in Ewigkeit, sagt er, Jesus. Und da sagen wir dieses. Wir haben die göttliche Natur empfangen. Aber die göttliche Natur in sichzelf ist keine Kraft. Es ist das Leben des Herrn Jesus, von Gott, der Sohn. Und nun ist Gott, der Heilige Geist, gekommen. Und er wohnt in mich. Und in jeder, der das Evangelium geglaubt hat. Und ist in mir die göttliche Kraft, die mein neues Leben in eine lebendige Verbindung bringt mit ihm, der verherrlichte Herr im Himmel. Die Quelle dieses ewigen Lebens und mich fähig macht, seine Herrlichkeiten zu sehen, in mich aufzunehmen, in meinem Herzen, sie zu genießen, sodass ich wirklich ihn kennenlerne, ihn genieße. Wenn ich mit Ehrfurcht sage, die Nahrung meiner Seele wird, so wie er das Brot des Vaters ist, wie wir in die Opfer sahen. Und wie wir auch Jan, so den Vater kennen können, wie wir in 1. Korinther 2 sagen, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört hat, was im Herzen eines Menschen nicht aufgekommen ist, was Gott bereitet hat für denen, die ihm lieben. Aber der Geist hat es uns geoffenbart und in den Worten niedergelegd. So lernen wir den Vater kennen. Wir lernen den dreieinigen Gott kennen. Weil al ihre Gedanken hier niedergelegd sind in diesen Worten. Und der Heilige Geist sie uns offenbart, sodass wir die Gedanken kennen. Wie Jesus aus 1. Korinther 2 sagte, der geistliche Mensch versteht alles. Alles ist klar für ihn. Und wir so den Vater selbst und den Sohn kennenlernen. Und Leben haben, das fähig ist, sie zu kennen. Und dann diese Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes, die in diesem Leben ist, und die Kraft ist, um es persönlich in Besitz zu nehmen und zu genießen, alles zu genießen, was in Herrlichkeit da ist. Das Teil des Vaters und des Sohns. Soweit onze capaciteiten, onze fähigkeiten zulassen, dat we ze in Besitz nemen. Denn wir bleiben Geschöpfe. En wie könnten wir in Besitz nemen? Alles, was de Stijl des Vaters und des Sohnes war, unmöglich. Aber doch vol werden davon. Gesegnet mit allen geistlichen Segnungen. In den Himmelsnörten, in Christus Jesus. Alles, was de Stijl des Vaters ist. Alles was de staal des Sohnes is, is ons gegeben worden. En we kunnen daarvan genießen, aufnehmen, wie ze onze Herzen voll werden. Dan is het nog eerst een kleines Teil van alles was im Herzen des Vaters und des Sohnes is. En we werden zunehmende Herrlichkeit, wenn we die Schwachheiten nicht mehr haben, die we jetzt haben, werden we meer davon sehen. En toch is het immer genoeg. Es ist, wie in Ezekiel 47 steht, da geht es über das tausendjährige Reich und über den Segen auf Erden, dass von unter dem Altar in der Tempel ein Fluss ausgeht und dieser Fluss wird so groß, ein Strom von Segen, dass der Prophet erst 1500 Meter laufen muss und das Wasser kommt zu seinen Enkeln. Wieder 500 Meter kommt zu seinen Knien. Noch 500 Meter, es kommt so weit. Noch 500 Meter und er muss schwimmen. Immer mehr, wie weiter er geht. Nicht weniger, immer tiefer. Am Ende ist er umringt durch all diese Segen. So ist es mit dem Herrn Jesus. Man kommt nie zu Ende an die Herrlichkeit seiner Person. So ist es mit dem Vater. Wir werden nie zu Ende kommen an die Herrlichkeit seiner Person. Die Ewigkeit wird nicht lange genug sein, um alle die Herrlichkeiten zu genießen. Immer wieder neue Herrlichkeiten. Immer mehr werden wir verstehen von dem Vater und dem Sohn. Immer mehr. Und Gott, der Heilige Geist, ist in uns. Und die Kraft, wodurch wir die Herrlichkeiten des Vaters und die Herrlichkeit des Sohnes erkennen und genießen können. Und das alles in dem ewigen Leben. Wir haben diese Woche gesehen, was wir waren. All das Gebilde der Gedanken ihres Herzens, nur böse. Den ganzen Tag hat Gott von uns gesagt in 1. Mose 6. Wir haben gesehen, liebliche Geschöpfe, die in Aufruhr waren gegen unseren Schöpfer und ihm hassten, ja, die ihn an den Kreuz gebracht haben. Und wie nichtig sind wir im Vergleich mit ihm, dem großen, allmächtigen Gott. Wir haben den ersten Abend etwas davon gesehen, als wir etwas von Kleinigkeit gesehen haben, von seiner Größe, der allmächtig ist, der allwissend ist, der unendlich ist, überall ist, allgegenwärtig, der alles weiß, wel seine Größe, und die, das ist, der uns ausgewählt hat. Das ist der Schöpfer Himmels und Erden. Ich habe in dieser Woche etwas einige Berechnung ausgeführt. In Verbindung mit der Schöpfung, ich denke daran, ich habe ja geschrieben, um einen Eindruck zu geben von seiner Größe. Wir haben der Erde, der Durchschnitt von der Erde ist etwa 12.800 Kilometer. Und die Sonne ist etwa 150 Millionen Kilometer von uns entfernt. Aber wenn man berechnet, wie die letzten Sterne, die man kennt, entfernt sind, dann kann man keine Ziffer finden. Die Sonne ist 1.300.000 Mal so groß wie diese Erde. Aber man hat Sternen, die 36 Millionen Mal so groß sind wie die Sonne. Rechnen nur aus, wie groß die sind im Verhältnis mit dieser Erde. Und was bin ich im Vergleich mit dieser Erde? Und die Anzahl an Sternen, wovon unsere Sonne nur ein mittelmäßiger Stern ist. Das bedeutet, wenn wir alle Sternen nehmen, die da sind, wie sie jetzt kennen, und die Astronomen sind überzeugt, dass sie noch nicht alle Sternen kennen, denn immer wieder sehen sie neue Sternenfelder, wenn sie neue Teleskopen gemacht haben. Und sie sehen auch wieder Sterne, die verschwinden, sodass sie sagen, das Weltall muss noch größer sein, es muss noch mehr sein. Aber unsere Werkzeuge sind nicht gut genug, sie kennen. Aber sie sind jetzt doch zu einer Anzahl von Sternen gekommen, dass für jeden Menschen auf Erden etwa 28.600 Milliarden Sterne sein. Für jeden 3,5 Millionen Menschen, die auf Erde leben. Und die hat er. Mein Heiland durch ein Wort zustande gebracht. Wie Hebräer 11 sagt, wir wissen es, denn durch sein Wort Himmel und Erden alles geschaffen hat. Dieser Gott, der Schöpfer, die wie gesagt zoveel Sternen schuf, en zo unendlich groß, dat wie die jetzt bekannt sind, auf jeden Menschen, 28,5 Milliard Sternen, da sind die zo groß sind. Der ist von mir nach dem Kreuz gegangen. Das ist der Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sichzelf für mich hingegeben hat. Was soll ich sagen bei so einer Liebe? Dann kann ich nur sagen, was Gottes Wort. Er ist Liebe, Gott ist Liebe, der Vater ist Liebe, der Sohn ist Liebe. Ein Meer von Liebe, zu groß für mich. Ich komme niemals am Ende, wie Johannes 13 sagt, wo er die Seinen liebte, so liebte er sie bis Ende, ohne Artikel. Das heißt, nach welcher Seite man hingeht, man kommt niemals zu Ende. Nach der Höhe, nach der Tiefe, nach links, rechts, nach links, nach vorne, nach zurück, wo man hinsieht, wie weit man geht. Seine Liebe ist immer größer. Es ist, wie wir in Epheser 3 haben, die Liebe, die Erkenntnis zu größer. Die mehr Erkenntnis, höher ist als unsere Erkenntnis. Das ist mein Heiland, der so liebt, die Große. Und der mich genommen hat, als kleines, nichtiges Geschöpf, als sein Feind, der kraftlos war, der ein Sünder war, der gottlos war, der sein Feind war. Und dafür selbst nach dem Kreuze ging, der sich liet es anspeien für mich, der sich liet schlagen für mich, der meine Sünden auf sich nahm und das Gericht übertrug, der für mich zur Sünde gemacht wurde, und das, indem die Menschen ihm höhnten, die Menschen, von welcher er kam, sie zu retten. Können Sie nicht verstehen, die hier sind, die ihn noch nicht kennen, als ihren Heiland? Kunnen ze niet verstehen dat ze hem bewonderen? Kunnen ze niet verstehen dat ze hem lieben? Durven ze hem abzuweisen? Er die dies gedaan, deze grote God, die zichzelf gegeven had als een leuzengeld voor allen, ook voor ze, die zichzelf met een kreuz nam, dat ze gered werden konden. Wagen ze eens hem abzuweisen en zeggen: Ik wil hem niet, ik wil die Gnade niet. Wagen Sie es abzuweisen, was wir in 2. Korinther 5 haben, Vers 20, so sind wir dann Gesandten von Christi wegen. Als ob Gott durch uns flehte, kommt, lass dich versöhnen mit mich. Der allmächtige Gott ruft jetzt zu dir, fleht dich, komm, komm, lass nicht die Feindschaft aus deinem Herzen wegnehmen. Ich will dich versöhnen mit mir. Und ich habe bewiesen, dich zu lieben. Den, der die Sünde nicht kannte, mein eingeborener Sohn, der habe ich Sünde für dich gemacht, auch dass du würdest Gottes Gerechtigkeit nehmen. Was bedeutet das? Wir haben es gesehen. Der Ausdruck, dass ich vollkommen gerecht bin, das ist, dass wenn du den Herrn Jesus annimmst, du Teil bekommst an all die Resultaten seines Werkes. Die Resultate, wovon wir eine Kleinigkeit heute Abend gesehen haben, sei es auch, dass es der Grundsatz ist, wollen Sie ihn dann jetzt nicht annehmen? Ihm zu Füßen fallen, Ihre Sünden für ihn bekennen, für Gott bekennen, kann ich sagen, und ihm annehmen, als Ihren Heiland, der für Sie am Kreuz gegangen ist, um Sie zu retten von dem Verderben, und wir, die ihn kennen. Ich möchte den Jungen sagen, die ihn jetzt kennen als Ihren Heiland, wollen wir unser Leben ihm nicht ganz geben? Ganz für ihm allein leben? Wir haben nicht viel Zeit mehr, bald wird er kommen, um uns aufzunehmen und im Vaterhaus zu bringen, wo wir ewig vollkommen genießen werden, was er für uns bereitet hat, sein eigener Stil. Wollen wir dann diese kurze Zeit, dass wir auf Erden sind, nicht unser Leben ganz ihm geben? Wird nur nach seinem Willen fragen, nicht mehr eigene Wünsche haben. Er hat alles für uns getan, alles preisgegeben. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus.